Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du ein Podcast-Interview mit Dr. Inga Lau und Professor Klaas Lahmann zum Thema psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Heute in Kooperation mit dem Kohlhammer Verlag anlässlich eines 2025 erschienenen Buchtitels, nämlich mit dem schönen Titel Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und ich bin Simon Kurzhartz und ich freue mich, dass ich heute mit zwei Autoren dieses Titels zusammensitzen kann und wir uns über dieses Thema austauschen können. Und das ist einmal der Professor Klaas Lahmann, der ärztliche Direktor der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik in Freiburg, und die Frau Dr. Inga Lau, eben auch Ärztin an der Uniklinik in Freiburg in der gleichen Abteilung. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie einmal zwei, drei Takte nochmal zu sich kurz erzählen, damit die Hörer so ein bisschen Verständnis davon haben, warum sind Sie in der Psychosomatik gelandet und was für Sie da eigentlich so den Reiz ausmacht und was dazu geführt hat, warum dieses Buch überhaupt entstanden ist. Mhm.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast. Ich bin Ärztin. Ich bin ganz ursprünglich, habe ich meine ärztliche Karriere in der inneren Medizin begonnen und bin dann so nach anderthalb Jahren in die Psychosomatik gekommen und habe mich sofort sehr zu Hause gefühlt, weil ich es extrem angenehm fand, die Menschen so ganzheitlich betrachten zu dürfen, viel Zeit zu haben, mit ihnen zu sprechen und dadurch sich dann auch so manche körperliche Probleme und Symptome sich mir viel einleuchtender erklärt haben, als ich das zum Teil zumindest vorher so in der Knappheit, sage ich mal, der inneren Medizin erlebt hatte. Und seitdem hat mich die Psychosomatik nicht mehr losgelassen.
Super, vielen Dank.
Genau, und Klaas Lahmann ist mein Name. Ich habe ebenfalls in der inneren Medizin angefangen. Bei mir war es aber so, dass ich damals schon wusste, dass ich auf jeden Fall später den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie machen mag. Das habe ich dann auch. Ursprünglich wollte ich auch immer noch Psychiater werden, so wie Sie, aber da kam dann im guten Sinne eine Oberarztstelle dazwischen, die ich bekommen habe. Und dann hat sich meine Laufbahn auch ohne den zweiten Facharzt weiterentwickelt. Ich habe eine Ausbildung auch als Psychoanalytiker, und als ich diese angefangen habe, habe ich gleich im ersten Semester dieser Weiterbildung ein Urlaubssemester beantragt, damit ich Verhaltenstherapie vorher lerne, weil ich gedacht habe, ich brauche ein bisschen Handwerkszeugs, was auch in der Praxis funktioniert. Habe also dann im Endeffekt eine relativ breite psychotherapeutische Ausbildung, und ich glaube, das ist auch ein bisschen was für das Buch von Relevanz ist.
Da würde ich mich direkt gerne nochmal anschließen. Ich habe hier an der Klinik angefangen, Psychotherapie zu lernen mit einer tiefen psychologischen Ausbildung. Dann haben wir ja hier einen etwas besonderen mentalisierungsbasierten Schwerpunkt. Und ich habe dann zusätzlich eine systemische Ausbildung gemacht. Also auch bei mir war das so, dass ich schnell das Gefühl hatte, dass jede Therapieschule an sich sehr reichhaltig ist und viel zu bieten hat. Und es sich trotzdem lohnt, sich die anderen Schulen gut anzugucken und von anderen Perspektiven, ich sag mal, ähnliche Phänomene ganz anders zu betrachten. Und möglicherweise ist das auch mit ein Grund, warum dieses Lehrbuch so erschienen ist, warum wir das so aufgesetzt haben, nämlich mit der Idee, erstmal jungen Kollegen überhaupt ein Lehrbuch für psychosomatische Medizin an die Hand zu geben, ein Kurzlehrbuch, das man in der Ressourcenknappheit des Lebens auch wirklich gut lesen kann, aber eben mit diesem Blickwinkel aus ganz unterschiedlichen Therapieschulen auf einzelne Krankheitsbilder zu schauen, was eben ich selber oder auch meine Kolleginnen immer als extrem bereichernd wahrgenommen haben.
Ich glaube, die Hörer merken, wir reden so ein bisschen, ne, Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Psychosomatik, habe da noch eine Zusatzausbildung in Verhaltenstherapie. Also das mag jetzt für manche Zuhörer ein bisschen, sich ein bisschen umständlich und durcheinander und schwer nachvollziehbar anhören. Aber so ist es leider ja manchmal auch. Man kann nicht immer so ganz klar, vor allen Dingen für Laien, die Grenzen ziehen. Aber wo sehen Sie denn jetzt zum Beispiel ganz gravierende Unterschiede zum Beispiel zwischen der Psychiatrie und der Psychosomatik. Was ist eigentlich Psychosomatik? Also was verstehen Sie da so als Profis drunter? Was macht eigentlich die Psychosomatik aus?
Also das ist eine ganz spannende und wichtige Frage, die in Deutschland etwas leichter zu beantworten ist als im Ausland. Deswegen gibt es auch unseren Facharzt, den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, nur in Deutschland und meines Wissens in Litauen, in Lettland. Ich weiß gar nicht, irgendwo anders gibt es den noch. Aber ansonsten gibt es den gar nicht, weil die Psychiatrie traditionell in anderen Ländern, traditionell früher, immer schon ein bisschen psychotherapeutischer war und auch körpernäher, als sie historisch gesehen in Deutschland war. Und das beantwortet ein Stückchen auch die Frage nach dem Chaos und den Überschneidungen, dass die psychiatrischen Kliniken in Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt psychotherapieaffin sind. Es gibt psychiatrische Kliniken, die auch heute noch überwiegend den Schwerpunkt auf biologische Behandlungsverfahren, Medikation, EKT, Stimulationsverfahren und so weiter legen und die Psychotherapie natürlich schon an Bord haben, aber mehr so als Add-on. Also das wird dann delegiert an die psychologischen PsychotherapeutInnen, aber so in dem ärztlichen Selbstverständnis ist es eher biologisch, zumindest akzentuiert. Und dann gibt es aber eben auch psychiatrische Kliniken, die sehr stark psychotherapeutisch und auch sehr stark so körperaffin arbeiten. Und die sind dann häufig gar nicht so gut zu trennen von den psychosomatischen Kliniken. Das sehen wir auch im angrenzenden Ausland, in der Schweiz beispielsweise. Da gibt es ja keine psychosomatischen Kliniken. Da sind aber viele Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, gerade die Fachkliniken, die außeruniversitären, die entsprechen dem, was in Deutschland die psychosomatischen Fachkliniken sind. Also viel Psychotherapie, sehr viel Arbeit in der therapeutischen Gemeinschaft. Das erklärt jetzt dieses Chaos so ein kleines bisschen. Die Frage, die dann oft kommt, und die haben Sie ja auch so mitschwingen lassen, ist, was sind denn jetzt so distinkte Merkmale? Ja, weil wenn man immer sagt, ja, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, dann na gut, wo ist da eigentlich der Unterschied? Ja? Der Unterschied, den würde ich in den Randbereichen sehen, und zwar Randbereich jetzt nicht im wertenden Sinne, sondern einfach die Ränder des Spektrums. An der einen Seite des Spektrums gibt es Erkrankungen, die auch sehr stark neurologisch, neurowissenschaftlich determiniert sind, also die schweren psychiatrischen Erkrankungen, die schweren Demenzerkrankungen, die Erkrankungen mit Suizidalität, mit Selbst- oder Fremdgefährdung, aber auch Erkrankungen zum Beispiel aus dem bipolaren Spektrum, die eine stark biologische Komponente haben. Das sind Bereiche, da kümmert sich die Psychiatrie drum. Und dann gibt es so Bereiche, die sehr stark hingehen Richtung Körperlichkeit, also die Bewältigung, zum Beispiel die psychische Bewältigung von schweren körperlichen Erkrankungen. Das ist so der ganze Bereich der Psychoonkologie, der Psychodiabetologie, Psychokardiologie und so weiter. Das ist eher eine Domäne der Psychiatrie, die dann im englischen, im anglizistischen Sprachraum heißt dieser Bereich dann häufig auch Consultation and Liaison Psychiatry. Aber in Deutschland ist das eben die Domäne der Psychosomatik. Und dann gibt es den Bereich der nicht organmedizinisch oder nicht ausreichend organmedizinisch erklärbaren Körperbeschwerden, also das, was wir im ICD-10 noch als somatoforme Störung kennen, das ist sicherlich so der Kern der psychosomatischen Medizin, das macht unser Fachgebiet aus. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo beides zusammenkommt, sehr viel Psychisches und aber gleichzeitig auch sehr viel Körperliches. Das ist so ein Bereich, in dem sich zum Beispiel die Frau Lau spezialisiert hat, der ganze Bereich der Essstörung. Also vielleicht wollen Sie auch noch zwei Worte dazu sagen, oder? Das ist ja auch was eigentlich, das machen schon auch psychiatrische Kliniken, ne? Aber es ist gleichzeitig ein bisschen wie so eine Domäne auch der Psychosomatik.
Ja, ich würde da noch ergänzen wollen, dass in Deutschland eben die Psychosomatik sich ja letztendlich aus der Somatik raus entwickelt hat, nämlich genau mit dieser Wahrnehmung in so einer ganz somatischen Betrachtung, hier können wir viele Phänomene gar nicht gut erklären. Ja, und wenn man das ganz, also das erklärt natürlich die somatoformen Krankheitsbilder, auf die wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen kommen, aber auch bei den Essstörungen ist das ein Stück weit so, dass wenn schwere Anorexie-erkrankte Patientinnen in der inneren Medizin behandelt werden müssen, dass manchmal für das begleitende medizinische Personal gar nicht leicht zu verstehen ist, wie kann da jemand sein, der lebensbedrohlich untergewichtig ist, der oder diejenige müsste ja einfach nur essen. Und da steckt natürlich eine schwere Psychopathologie dahinter, die sich aber so körperlich äußert, dass diese körperlichen Aspekte viel stärker im Vordergrund stehen, als das bei vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen der Fall ist. Und das würde ich sagen, das zeichnet dann eben diesen Bereich der psychosomatischen Erkrankungen an vielen Stellen aus, auch wenn es da überschneidende Krankheitsbilder gibt. Aber letztendlich gibt es auch bei den depressiven Erkrankungen oft starke körperliche Symptome, die dann vielleicht bei unseren PatientInnen besonders im Vordergrund stehen. Ne? Irgendwie Appetitlosigkeit oder diese körperliche Schwäche. Genau.
Das ist ja ein ganz alltägliches Problem, dass Menschen, die aus originär anderen Fachdisziplinen kommen, da schwer haben, sich das vorzustellen, ne? Und sich so zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Das hat ja ganz viel mit Transparenz auch und mit Stigmatisierung zu tun. Sie haben gerade schon gesagt, von Ihnen aus war der Wunsch, auch jetzt diesen Buchtitel herauszugeben und das so ein bisschen auch zugänglich zu machen, ne? Also das ist ein bisschen für die interessierten Kollegen überhaupt mal aufzubereiten, was machen wir da eigentlich und was ist dabei eigentlich so relevant? Warum ist denn dieses Buch noch entstanden und was glauben Sie, warum das jetzt gerade eine besondere Relevanz auch in unserer jetzigen gesundheitspolitischen Situation hat?
Naja, ich kann ja mal zwei Sätze sagen, wie es ursprünglich entstanden ist. Und dann können Sie ein bisschen darauf aufsetzen, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Ganz ursprünglich war das so, dass ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich habe vor jetzt schon, also etlichen Jahren, ich bin jetzt 9 Jahre, leite ich die Klinik hier. Und vor etlichen Jahren, ich glaube, auf Anregung von Assistentinnen, wir haben nur Assistenzärztinnen überwiegend gehabt die letzten Jahre. Und ich glaube, auf Anregung aus dem Kreis der Assistenzärztinnen haben wir ein regelmäßiges Facharzt-Teaching etabliert. Und das bei diesem Facharzt-Teaching habe ich mal am Anfang gesagt, ihr braucht nicht oder Sie brauchen jetzt nicht irgendwie die ganz dicken Bücher für den Facharzt lesen. Ja? Das ist schön, aber Wissen, da braucht man so eine Grundmatrix. Und dann hatte ich so eine Metapher und habe gesagt, das ist wie so ein Eisbär. Ja, wenn das Eis wird dünner, wie es manchmal in der Prüfung so auch ist, ja, das ist auch okay. Aber man muss sozusagen, oder man sollte im Idealfall immer von einer Scholle auf die andere springen können. Wenn es dazwischen mal so ein bisschen dünner wird, ist okay, ja. Aber man braucht ausreichend dicke Schollen, wo man sich immer so hinretten kann, ja. Und dann habe ich gesagt, wir machen das mal so in diesem Facharzt-Teaching, dass wir versuchen, so eine Art Grundstruktur, so ein Grundgerüst zu bauen, dass man sagt, bei jedem Krankheitsbild, bei jedem der großen Krankheitsbilder, braucht man ein Erklärungsmodell, immer auf den 4 Säulen biologisch, systemisch, psychodynamisch und verhaltenstherapeutisch. Und dann braucht man immer auch ein Behandlungskonzept auf diesen 4, in diesen 4 Dimensionen. Und darüber hinaus sollte man eine Patientin oder einen Patient vor Augen haben, wie das Krankheitsbild aussieht und eine Zahl, wie häufig das ist. Also relativ kondensiert. Und das haben wir dann so zusammen irgendwie weitergetragen und haben gemerkt, das passt auch. Also irgendwie in der Runde kam das gut an, glaube ich. Und dann kam irgendwann die Nachfrage, ja, kann man das eigentlich irgendwie so nachlesen? Also wo alles auf einem Fleck ist, dieses systemisch, verhaltenstherapeutisch, psychodynamisch, aber eben auch biologisch, immer in der Erklärung und in der Behandlung. Und dann habe ich gesagt, ja, puh, ehrlich gesagt wüsste ich jetzt kein Buch, was das so integrativ abbildet. Und dann kam der Vorschlag von mir initial mal, eher so mal ins Blaue gesagt, habe ich gesagt, wir können ja eins schreiben, ja. Und das Tolle war dann, dass die Runde der damaligen Assistenzärztinnen, dass die da echt eine Resonanz gezeigt haben und gesagt haben, ja, das können wir doch machen, ja. Und dann gab es 2, die sich da besonders hervorgetan haben. Eine von denen ist eben Frau Lau, die dann wirklich den Faden oder so aufgegriffen haben und sich da voll reingehängt haben und dann ganz viel Arbeit reingesteckt haben und so. Also bis es dann fertig wurde, hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, oder, Frau Lau?
Bisschen Arbeit war es schon. Wir waren zum Glück ja ein paar mehr. Also wir haben das insgesamt zu 6 geschrieben, also zu 6 Assistentinnen und Herr Lahmann natürlich immer mit dabei und die Arbeit untereinander aufgeteilt. Dadurch war es stemmbar. Aber ja, das dann nochmal so auszuarbeiten und so zusammenzutragen, hat ein bisschen Zeit gebraucht. Letztendlich war das aber die beste Facharztprüfungsvorbereitung, die wir selber so haben konnten. Und die Prüfungsvorbereitung war der ursprüngliche Aufhänger. Wir haben aber von Anfang an ganz, ganz viel didaktisch mitgedacht, weil es uns wirklich und selber diese Teachings so viel weitergebracht haben, auch wie wir über Patientinnen, über Krankheitsbilder nachdenken, dass es uns ein großes Anliegen war, das eben didaktisch so aufzubereiten, dass man in kurzer Zeit ganz viel erfassen kann und dass es nicht nur für eine Prüfung, die dann einmal im Leben stattfindet, hilfreich ist, sondern vor allem auch fürs klinische Arbeiten. auch, weil wir glauben, dass es so sinnvoll ist, diese psychosomatischen Ansätze in dem ganz normalen medizinischen Denken mit zu integrieren. Ja, das war ja ursprünglich Ihre Frage. Also, dass es vielleicht sogar auch für niedergelassene somatische Ärztinnen, gerade die, die Zusatzweiterbildung in therapeutischem Arbeiten machen, also, dass es für all diese Arbeitsgruppen irgendwie hilfreich ist, ein bisschen zu verstehen, wie denken die denn, wie arbeiten die denn, ohne jetzt an jeder Stelle so in die Tiefe zu gehen. Also für meine klinische Arbeit macht das einen Riesenunterschied, diese vielen, vielen Eisschollen zu haben. Und wenn ich dann nochmal konkret was nachlesen muss, mache ich das natürlich. Aber da finde ich auch, dass es uns ganz gut gelungen, da in einer ziemlichen Knappheit einen guten Überblick zu schaffen über einmal das gesamte Spektrum.
Genau. Ich glaube, mit Integration sprechen Sie ja da was ganz Wichtiges an. Das ist ja, glaube ich, das, was von uns allen gewünscht, also vor allen Dingen von denen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, aber auch angefordert wird von den Nutzern und Patienten, dass wir auch ein integratives Verständnis innerhalb der Medizin haben. Und wo wäre das integrativer zu denken als beim Zusammenspiel von psychischer Gesundheit und somatischer oder somatomedizinischer Gesundheit? Welche Rolle sehen Sie bei diesem Zusammenspiel? Also wie nehmen Sie das wahr? Was bedeutet das für Sie, so dieses Zusammenspiel Psyche, Somatik? Wie gehen Sie damit um? Wie versuchen Sie das zu verdeutlichen für die Kollegen, die eben nicht Psychosomatiker sind?
Na, ich finde, also das mittlerweile ja schon auch sehr etablierte biopsycho- und eben auch soziale Modell, ne, das hat sich, finde ich, in der Medizin schon ganz gut verankert. Das erlebe ich, dass da auch mittlerweile somatisch arbeitende KollegInnen viel damit anfangen können, mit dieser Idee, dass eine Stressbelastung sich auf das körperliche Wohlbefinden auswirkt, genauso wie soziale Umstände eben dazu beitragen können, dass man schneller erkrankt oder schneller wieder gesundet. Also dass dann so ein Zusammenspiel von mindestens drei Säulen, wenn es nicht sogar noch komplexer ist, viel ausmacht. Ich finde, das hat sich eigentlich im medizinischen Denken schon ganz gut etabliert und wird jetzt eher noch weiter verfeinert. Und da würde ich sagen, ist es auch deswegen gerade heutzutage ein wichtiges Thema, weil man merkt, durch die vielen Krisen, die im Moment in der Welt auftreten, nimmt so ganz viel subjektives Stresserleben einfach zu, was sich dann natürlich wieder niederschlägt, ja, sowohl in psychischen, aber vielleicht sogar auch in somatischen Erkrankungen, weil einfach Individuen da vulnerabler werden.
Und es ist natürlich auch eine Frage der Sprache nachher, ja. Also das ist, glaube ich, so, dass wir uns oft innerhalb der Medizin deswegen auch nicht gut verstehen. Nicht, weil wir so eine ganz grundlegend verschiedene Denke oder andere Modelle haben, sondern weil wir ganz anders darüber sprechen. Das ist ja sogar manchmal innerhalb der Somatik so, ja, dass ein Kinderarzt irgendwie aus der allgemeinen Pädiatrie und ein Neurochirurg irgendwie eine ganz andere Sprache schon haben. Und wenn man dann die Psy-Fächer dazu holt, dann wird es nochmal anders. Und meine und ich glaube auch unsere Erfahrung, oder? Die ist so, wenn man eine Sprache wählt, die von den Kollegen dann auch verstanden wird. Also eben, wie Frau Laudes gerade gesagt hat, körperlich orientierte Erklärungsmodelle oder Metaphern oder einfach eine Prägnanz, eine Stringenz auch in der Ausdrucksweise, die dann vielleicht wieder von chirurgischen KollegInnen gut verstanden wird, weil die schnell auch eine klare Aussage brauchen, dann geht das irgendwie ganz gut. Ja? In der Psychologie heißt es Musterirritation. Man denkt immer, wir Psychos, und das gilt ja für unsere beiden Fächer, ne, Psychiater und Psychosomatiker, Psychotherapeuten, sind irgendwie so ein bisschen schräge Vögel. Die reden langsam, die denken langsam, die hören ganz viel zu und dann haben sie irgendwelche freudianischen Modelle, die man nicht versteht. Ja? Und wenn dann einer kommt und hat ein biologisches Modell und gibt eine klare Empfehlung bezüglich der nächsten Schritte und vielleicht sogar eine Medikation, ja, dann sind die Kolleginnen häufig eigentlich ja, überrascht und dankbar. Ist wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung, oder?
Ich glaube auch, dass das ganz viel mit Transparenz zu tun hat, ne? Dass wir ganz viel Vermittlungsarbeit in und für unsere Fächer leisten müssen, um einfach das Verständnis bei den Kollegen da herzustellen, ob das jetzt psychosomatische Erkrankungen angeht oder psychiatrische Erkrankungen, weil da einfach leider zu wenig Ausbildung stattfindet. Also ja, gerade was jetzt das Studium angeht, aber auch insgesamt bei den Ausbildungen, die jetzt eben sehr patientennah sind, wie in allen somatischen Fächern, aber eben eigentlich überhaupt keinen Schnittpunkt haben, sowohl zur Psychiatrie als auch nicht zur Psychosomatik. Und das ist bei anderen Fächern ja auch ähnlich, wie zum Beispiel Palliativmedizin. Sieht man das ja auch sehr gut. Ne, da gibt es auch eine sehr breite Schnittmenge an Bedarfen, die man sehr gut, glaube ich, gemeinsam mit einem gemeinsamen Verständnis regeln könnte. Aber Sie haben gerade schon so sehr schön, Herr Lahmann, haben ganz toll so eine Definition gegeben, was ist eigentlich Psychosomatik, was ist eigentlich Psychiatrie und welche Störungsbilder werden eigentlich wo behandelt. Das fand ich ganz super. Um jetzt mal den Fokus genau auf Ihren Arbeitsbereich zu legen, was behandeln Sie denn am häufigsten in Ihrer Klinik? Welche Störungen behandeln Sie am häufigsten? Was ist das, was am meisten für Sie auch am meisten Ressource bedeutet, was Sie auch vielleicht am spannendsten finden und auch am prägnantesten, um das jetzt mal so darzustellen, was illustriert oder welche Erkrankung illustriert eigentlich Ihren Arbeitsbereich besonders gut, um so ein Verständnis dafür zu bekommen?
Ja, soll ich mal? Also von den großen, also wir als Uniklinik ist es so, dass wir natürlich versuchen, das gesamte Spektrum der psychosomatischen Medizin abzubilden. Ja, also so. Das machen wir auch, aber vor allen Dingen in der Ambulanz. Also ich glaube, wir können bei uns in der Klinik schon ganz gut im ambulanten Bereich das gesamte Spektrum der Erkrankungen diagnostizieren, einschätzen, eine Behandlungsempfehlung geben. Aufgrund der Größe, Unikliniken haben jetzt nicht die größte Kapazität klassischerweise, haben wir Schwerpunkte, weil wir uns jetzt nicht anmaßen würden, dass wir alles gleich gut behandeln können. Und wir haben ganz große oder distinkte Schwerpunkte, einmal in dem Bereich der Essstörungen, schon angesprochen. Das ist ein Bereich, in dem wir einfach traditionell, schon lange bevor ich nach Freiburg kam, stark waren. Dann haben wir einen zweiten großen Bereich, eben so ein bisschen dieses Herzstück der klinischen Psychosomatik, die somatoformen Störungen. Ich habe früher 10 Jahre in München am Klinikum Rechts der Isar bei Professor Henningsen gearbeitet, einer derjenigen, der sich viel mit somatoformen Störungen beschäftigt, da habe ich natürlich auch viel gelernt und selber auch in dem Bereich Forschung gemacht. Das war ein Schwerpunkt, den wir jetzt noch weiter ausgebaut haben in den letzten Jahren. Also das ist sowas, was wir gut können und gerne machen. Und der dritte Schwerpunkt, den wir haben, das ist die Schnittstelle von psychosomatischer Gesundheit und der Arbeitswelt. Das ist so auch mein persönliches Steckenpferd geworden über die Jahre, weil ich finde, dass die Arbeitswelt, die kann ganz viel zu psychosomatischer Gesundheit, aber eben auch Krankheit beitragen, je nachdem in welche Richtung. Und das ist ein ganz spannender Bereich, der so unseren dritten Schwerpunkt darstellt. Und oder haben wir was vergessen?
Eigentlich? Nee, das sind auf jeden Fall die Schwerpunkte.
Konsil vielleicht noch.
Genau, wir haben einen wirklich großen Konsil- und Liaison-Dienst, der sich viel auch um die Akuterkrankten mitkümmert, die bei uns räumlich ein bisschen entfernt im Hauptklinikum, wie wir es nennen, eben oft ja stationär behandelt werden und die dann mitversorgt werden vom Konsil- und Liaison-Dienst. Und ich finde von der Patientenanzahl kann man schon sehen, dass einfach ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild trotz allem die Depression ist. Und natürlich haben wir auch viele PatientInnen, die primär mit einer Depression kommen und wo dann vielleicht auch die anderen Krankheitsbilder eher noch zusätzlich auftauchen oder auch reine Depressionen sind, die jetzt vielleicht zu einem verstärkten Schmerzerleben mit beitragen oder. Ja.
Genau. Also eine Kombination auch an Diagnosen, die dann das erforderlich machen, einfach ein bisschen breiter auch zu denken und ein bisschen einen etwas spezifischeren Ansatz auch in der Therapie.
Genau, und da haben wir eben auch das, was wir vorhin schon ein bisschen so angetönt haben, die Zusammenarbeit mit unserer psychiatrischen Klinik, weil es ist so ein Thema, was ja auch sehr unterschiedlich ist an verschiedenen Standorten. Wäre eigentlich auch mal interessant, was so Ihre Erfahrungen dazu sind. Es gibt halt viele Standorte, wo sich die Psychiatrie und die Psychosomatik so ein bisschen bekabbeln, mehr oder weniger engagiert, ja. Und es gibt Standorte, da lässt man sich gegenseitig in Ruhe. Und es gibt aber in meiner Erfahrung relativ wenig Standorte, wo so ein richtig produktives Miteinander gelebt wird zwischen den beiden Fächern, weil die eben halt manchmal auch in eine gewisse Konkurrenzsituation gehen. Und wir haben hier in Freiburg die sehr, sehr erfreuliche Situation, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Ne? Weil gerade beim Thema Depression kann man sich ja fragen, ja, aber gehört das jetzt nicht in die Psychiatrie? Ja, schwerere Depressionen gehören auf jeden Fall in die psychiatrische Klinik. Aber bei manchen depressiven Störungen ist es eben so, dass man schon so ein Gespür hat. Na, vielleicht ist da so eine psychodynamisch-systemische Grundfärbung für die Therapie hilfreich. Da dann verlegten unsere Kolleginnen, Frau Professor Domschke zum Beispiel, die die psychiatrische Klinik leitet, auch selber, die setzt sich dann dafür ein und sagt, hey, wir können doch den Patienten jetzt weiter verlegen in die Psychosomatik. Gleichzeitig nehmen die uns Patientinnen ab, die bei uns vielleicht sich verschlechtern, in eine Krise geraten. Die beraten uns manchmal bei komplexeren psychopharmakologischen Fragestellungen. Wir können Patientinnen dorthin schicken zu Stimulationsverfahren. Also das geht so in beide Richtungen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein großartiges Potenzial, was wir hier so in Freiburg jetzt zumindest leben. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil ich damit auch ein bisschen Werbung machen möchte für diese Form der Zusammenarbeit von beiden Seiten. Das macht wirklich dann auch Freude und das dient den Patientinnen.
Ja, und dadurch, es dient den Patientinnen wirklich sehr, wenn man dadurch individuell Behandlungsverläufe wirklich schön planen kann. Die Psychiatrie hat zum Beispiel einen Schwerpunkt in Angstbehandlungen. Ja, da überlegen wir oft, Mensch, die wären irgendwie, wenn es ausgeprägte Angststörungen gibt, wären die doch vielleicht in der Psychiatrie jetzt besser aufgehoben. Oder gerade bei den Essstörungen habe ich das schon durchaus erlebt, dass PatientInnen mit schweren Depressionen erst psychiatrisch behandelt wurden, irgendwann im Verlauf deutlich wurde, die Depression steht jetzt nicht mehr so im Vordergrund, aber dafür die Essstörungen und wir dann manchmal die einfach übernommen haben und dann mit einem spezifischen Behandlungskonzept für Essstörungen weiter behandelt haben. Und davon haben natürlich die einzelnen Betroffenen immer sehr profitiert.
Essstörungen eignen sich natürlich da an diesem, in diesem Schnittstellenbereich auch genau, sich zu überlegen, wo ist jetzt eigentlich am ehesten nochmal die Not zu setzen und an welcher Stelle greift man jetzt am sinnvollsten an. Ich glaube, dass Sie mit so einer Kombination aus einer auch sehr psychotherapeutisch geprägten Psychiatrie dann sehr, sehr guten Kooperationspartner haben, sicherlich. Es kommt natürlich auch auf die jeweiligen regionalen Bedingungen an. Also wir haben eigentlich so gut wie gar keine Schnittstelle mit einer anderen Psychosomatik. Wir haben allerdings eine eigene Psychosomatik, eine kleine Psychosomatik bei uns in der Klinik, die wir zusammen mit unseren Naturheilkundlern betreiben. Mhm. Also so ein etwas ganz anderes Modell, was sich auch Beliebtheit erfreut. Wir haben so eine überschaubare Anzahl an Betten, aber das ist ein eigenes Konzept. Aber wir haben natürlich auch eine psychosomatische Klinik in der Stadt, mit der haben wir relativ wenig Schnittstellen. Die machen sehr viel Traumatologie, also sehr viel Trauma-Behandlung. Jetzt mal gerade so Frau Lau, Sie sind offenbar die Expertin auch für Essstörungen in Ihrer Klinik, ja, oder befassen sich da gerne mit dieser Thematik. Wenn wir uns jetzt dieses ja sehr komplexe Störungsbild angucken, junge Frauen, auch zunehmende Prävalenzen jetzt in den letzten Jahren, auch zunehmende Belastungen, nicht nur für die Betroffenen, sondern eben auch für das System drumherum, für die Angehörigen. Wie nähern Sie sich so einer Behandlung und was für Behandlungsverfahren setzen Sie da in Ihrer Klinik zum Beispiel ein?
Das ist eine bei Essstörung wirklich sehr gute Frage, weil ich finde, das ist ein Krankheitsbild, in dem es unglaublich sinnvoll ist, so auch Therapie integrativ zu denken, weil es viele Behandlungsformen gibt, die da zum Zug kommen. Ich bin in dieser Klinik quasi mit Essstörungsbehandlung aufgewachsen, groß geworden, weil die Frau Professor Zeek hier schon lange diesen Essstörungsschwerpunkt mit etabliert hat und ich von ihr da sehr viel lernen durfte. Was das Krankheitsbild erstmal auszeichnet, ist anders als bei sehr vielen psychischen Erkrankungen auch, dass die Patientinnen hochambivalent sind. Ja, die kommen oft gar nicht selber mit so einer großen Not und wollen behandelt werden, weil die Essstörung ihnen ganz viel gibt, ganz viel inneres Gefühl von Stärke, von Selbstwert. Also das oft eine Erkrankung ist, die erstmal zur Stabilisierung entsteht, aus irgendeiner anderen Not heraus und es deswegen gar nicht so einfach ist, die wieder herzugeben und die deswegen auch gar nicht unbedingt behandelt werden wollen. Also das ist quasi schon der erste Schritt. Wie bekomme ich denn jemanden, der im Zweifelsfall wirklich schwer und auch körperlich gefährlich erkrankt ist, dazu, sich behandeln zu lassen? Und da braucht es erstmal ganz, ganz viel Verständnis für diese Ambivalenz. Und in dem Moment, in dem ich sage, ah ja, wenn sie nicht wollen, dann gehen sie halt wieder, dann gehen die oft wieder und ich habe eigentlich nicht das erreicht, was ich gerne hätte. Also ich muss mich irgendwie da mit einem gewissen inneren Anteil von diesen Patientinnen verbünden. Das würde ich jetzt betrachten als vielleicht so ein bisschen systemisches Verständnis. Ich bespreche das auch mit den Patientinnen oft, wie naja, wie viele innere Teile und innere Stimmen es da eigentlich so gibt, die zum Teil hochwidersprüchlich sind. Und wenn die sich darin verstanden fühlen, dass es diesen Anteil auch geben darf, der gar nicht behandelt werden möchte, aber dass es vielleicht einen anderen Anteil gibt, der sich selbst sehr wohl große Sorgen macht, dann habe ich die, wenn es gut läuft, schon ein Stück weit im Boot. Eine zweite Facette ist aber, dass wir mittlerweile auch aus den Studien gut wissen, dass wir ohne verhaltenstherapeutische Elemente überhaupt nicht weiterkommen. Ja, also wir führen sowas wie Esstagebücher oder manchmal gibt es dann auch tatsächlich, wie so ein Belohnungssystem. Ja, wenn eine Gewichtszunahme gelingt, dann dürfen zum Beispiel Patientinnen länger raus oder alleine rausgehen, was sie bei einem zu niedrigen BMI nicht dürfen. Also das ist wie so Anreize zur Verhaltensänderung gibt, weil es eben sonst so schwierig ist, weil das so ambivalent besetzt ist tatsächlich. Und nicht zuletzt sind aber die tiefen psychologischen Näherungen auch wichtig, weil es, wie ich eben beschrieben habe, oft eine Grundnot gibt, aus der diese Essstörung entstanden ist. Und das ist manchmal gut zu verstehen und das ist aber oft der letzte Schritt. Ja, wofür ist denn eigentlich diese Essstörung gut und welche Not wird denn vielleicht sichtbar in dem Moment, in dem das Gewicht sich wieder ein bisschen stabilisiert oder in dem das mit dem Essen wieder ein bisschen normaler funktioniert? Und dann sind es eben oft Themen wie Überforderungsgefühle mit dem Erwachsenwerden oder Ablösungsprozesse von zu Hause, viel Auseinandersetzung um Autonomie und Versorgungswünsche, aber auch eben Themen der Selbstwertstabilisierung. Und das ist ganz gut, wenn man da ein paar psychodynamische Konzepte an der Hand hat, um zu verstehen, ah, was sind das denn vielleicht für, ja, zum Teil auch schwere innere Konfliktfelder, die man dann oft auch noch sehr langfristig nach unserer stationären Behandlung eben weiter begleiten muss. Ja.
Ich glaube, man wird den Patienten ja auch nicht gerecht, wenn man diese Ebene gar nicht aufsucht. Ne? Also wenn man überhaupt nicht prüft, woher kommt eigentlich, woher, wie entsteht eigentlich die Motivation, diese Erkrankung überhaupt auszubilden, jetzt ohne zu unterstellen, dass die Patienten jetzt absichtlich erkranken, aber entsteht ja nicht im Vakuum, so eine komplexe Erkrankung, sondern die hat sicherlich ihre Gründe und wie Sie schon sagten, das ist eine Überlebensstrategie, die eben für diesen Zeitpunkt dann ihre Relevanz auch gehabt hat und die dann eben auch diese Ausmaße annehmen kann, wo es dann eben sehr stark in die vitale Schädigung auch geht. Ja, das, genau. Also das haben Sie, vielen Dank für die schöne Darstellung. Das konnte ich auch als Psychiater sehr gut verstehen. Sie haben gerade schon so ein bisschen uns reinsehen lassen, wie wichtig so die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Ich wünsche mir das persönlich auch viel mehr mit den somatischen Fächern als jetzt an unsere direkt naheliegend angrenzenden Fächer wie Psychosomatik und Psychiatrie. Wie nehmen Sie denn die Versorgungslage insgesamt in Deutschland wahr? Also ich habe so das Gefühl, es gibt jetzt nicht unendlich viele psychosomatische Akutkliniken. Also es gibt natürlich Kliniken, die so im Rehabilitationsbereich auch wachsen, sicherlich in den letzten Jahren, also auch zunehmend Kapazitäten da aufbauen. Wie bewerten Sie das? Gibt es da Versorgungsgaps? Gibt es Zugangshürden? Wie bewerten Sie das?
Also ja, das ist wirklich so, genau wie Sie sagen, da legen Sie quasi den Finger so ein bisschen in die Wunde auch des Gesundheitssystems. Auf der einen Seite ist es so, dass die psychosomatische Medizin und Psychotherapie sich insgesamt zunehmender Beliebtheit in Anführungsstrichen, da geht man da nicht gerne hin, ja, aber zumindest einer gewissen Offenheit und Resonanz erfreut. Das spiegelt sich darin wider, dass es eben auch in dem Markt der Privatkliniken, der Fachkliniken tendenziell eher eine Ausweitung der Kapazitäten gibt, auch zum Teil Investoren, die da reingehen, weil die sagen, das ist sozusagen wie auch ein Gesundheitsmarkt der Zukunft. Das hat ein bisschen damit auch was zu tun, dass diese Erkrankungen, die sind immer noch stigmatisiert, aber diese Stigmatisierung wird ein bisschen besser. Also man geht dann heute eher mit einem Burnout-Syndrom oder mit einer depressiven Störung auch mal in die Klinik. Da wird es also besser. Wo es tendenziell eher schwieriger wird durch den steigenden Kostendruck oder zunehmenden Kostendruck, ist genau der angesprochene Bereich, nämlich die psychosomatische Akutversorgung und die Versorgung in den somatischen Kliniken und Fächern. Ja, also Stichwort nicht nur vielleicht ein Konsildienst, wo man konsiliarisch jemanden dazu holen kann, sondern solche Modelle wie ein Liaison-Dienst. Das sind Fächern, in denen sehr viele PatientInnen einen entsprechenden Bedarf haben in der Onkologie, aber eben auch ja vielleicht in der Intensivmedizin, dass dort Menschen vor Ort sind, die dann ja auch das Team kennen, die vom Team gekannt werden, die damit reingehen. Und das ist, scheitert schlussendlich wirklich an der Finanzierung, weil häufig die Kliniken das aus deren Budget irgendwie mitstemmen müssen, weil es da keine extra Budgetierung für gibt. Und deswegen ist dieser Bereich so gering. Und natürlich auch die Möglichkeit, akut dann zu verlegen. Ja, das ist in der Somatikerwelt, in der somatischen Welt gang und gäbe. Ne? Das kennen wir ja auch noch aus unseren somatischen Zeiten. Wenn Patienten irgendwie ein bestimmtes Problem haben, dann verlegt man sie halt. Ja? Versuchen Sie mal einen Patienten, eine Patientin in die Psychosomatik zu verlegen. Da haben Sie schon Schwierigkeiten, wenn Sie es aus der Psychiatrie machen wollen. Selbst wenn Sie Leute kennen. Ja? Also das ist wirklich herausfordernd. Und ich meine, Sie waren ja auch auf der Intensivstation zeitweise als Liaisonärztin tätig. Wir haben so ein Liaison-Modell und inhaltlich kann Frau Lauder dazu vielleicht auch noch ein paar Worte sagen. Ich kann nur sagen, ich weiß, dass einer der Oberärzte, der intensiv, also es ist eine herzgefäßchirurgische Intensivstation, da hat der Oberarzt vor ein paar Monaten gesagt, er würde nie wieder auf einer Station arbeiten wollen, auf der es nicht so einen psychosomatischen Liaison-Dienst gibt. Und das fand ich schon eine tolle Rückmeldung von einem ja gestandenen Somatiker, der, wo man eigentlich denken würde, das ist ziemlich weit weg von Psychosomatik. Aber ich glaube, Ihre Erfahrungen sind ganz anders, oder? Die sind eher positiv und offen. Also so.
Die sind unglaublich dankbar, weil natürlich wir dadurch, dass wir so geschult darin sind, ich sag mal so umfassend die Patienten zu betrachten und auch ne, das System, in dem diese Patienten leben, also den familiären Kontext und den sozialen Hintergrund, dass für uns einfach ganz normal ist, das alles mitzuerfassen, war das oft ganz, da gab es so Aha-Effekte. Ach so, natürlich, wir können den jetzt gar nicht einfach nach Hause schicken, weil das da und da so schwierig ist. Oder das ist vielleicht ein Teil dessen, warum das entstanden ist. Oder ach, wir müssen das, bevor wir ein Defi implantieren, irgendwie mitdenken, dass das ja vielleicht was hinterher so viel mit der Lebensqualität macht, dass die Patienten das am Schluss noch bereuen könnten. Und wie können wir das eigentlich verhindern, wo wir doch mit unserer Medizin, die wir den Menschen nahebringen wollen, deren Lebensqualität erhöhen möchten. Ja, also was muss da im Vorfeld alles mitgedacht werden? Und die Erfahrung habe ich auch auf der Intensivstation gemacht. Spannenderweise nicht nur mit den Patientinnen selber, sondern vor allem auch mit den Angehörigen, was die Kollegen wieder sehr entlastet hat, dass ich dann einfach wichtige Gespräche da übernehmen konnte, ganz viel entängstigen konnte und dadurch dann die Arbeit auf der Intensivstation erleichtern. Und oft war ich dann auch Ansprechpartnerin für die Mitarbeitenden vor Ort, für die natürlich bestimmte Schicksale oder bestimmte Vorgänge auf Station oder auch einfach bestimmten Patientencharaktere auch nicht immer nur leicht zu stemmen sind. Und dass die dann da eine zusätzliche Ansprechpartnerin hatten, war da, glaube ich, wirklich entlastend für alle Beteiligten. Und das wird dann als großer Verlust empfunden, wenn das aufgrund von finanziellen Sparmaßnahmen da plötzlich viel weniger Kontakte gibt. Das ist mir auch genauso rückgemeldet worden, dass dann ganz, ganz großer Wunsch nach dauerhafter Unterstützung und klaren Ansprechpartnern da ist.
Ist natürlich auch invers, ne? Also wir reden alle von Verbesserungen der Versorgungsqualität und beschneiden dann irgendwie systemstrukturell bedingt Maßnahmen, die eigentlich total ganzheitlich gedacht sind für Patienten. Für alle, die jetzt noch gar kein Verständnis davon haben, sei noch mal kurz gesagt, dass es gibt einen Unterschied zwischen Konsil- und Liaison-Diensten. Also Konsildienste funktionieren eher relativ schnell auf Zuruf sozusagen, wenn es jetzt gerade ganz akut ist. Und so Liaison-Modelle gibt es auch in verschiedenen Abstufungen natürlich. Aber das ist eher ein mehr integriertere oder eine integriertere Zusammenarbeit, wo feste Sprechstunden zum Beispiel oder feste Visitenzeiten vereinbart werden, wo eine Person ein fester Ansprechpartner ist für andere Fachabteilungen. Nur für alle, die da so ein bisschen den Überblick verlieren. Ja, ich finde, wir haben schon relativ viel schöne Themen besprochen, die auch alle sicherlich in dem Buchtitel sehr gut nachvollziehbar sind. Abschließend würde ich gerne noch wissen, wir leben im 21. Jahrhundert und wir versuchen ja zumindest theoretisch zu überlegen, wie können wir eigentlich Versorgungslücken, wenn sie denn da sind, irgendwie schließen. Machen Sie auch telemedizinische Beratung bei sich in der Klinik? Unterstützen Sie da Anfragen aus anderen Kliniken? Und gibt es so solche Dinge wie DIGAs oder Apps, die Sie nutzen in der Behandlung?
Also ja und nein. Einige der Dinge nutzen wir, machen das auch relativ frequent. Also wir bieten zum Beispiel, und das ist absolut klinischer Alltag, Telekonsultationen und Telesprechstunden an, teilweise auch englischsprachig oder französischsprachig, vor allen Dingen für Patientinnen und Patienten, also auch überregional, einfach so zur Beratung, manchmal auch als Vorgespräch, wenn Menschen sagen, ich habe von der Klinik gerade Essstörungen oder Arbeitspsychosomatik oder sowas gehört und überlege, da hinzukommen, dann machen wir das im Vorfeld. Das machen wir regelhaft. Telemedizinische Konsultationen für KollegInnen seltener, aber haben wir auch die Möglichkeit. Was wir auch machen, so an neuen Versorgungsformen, wir haben Kooperationen mit Firmen und Behörden, auch mit anderen Krankenhäusern interessanterweise, die dann belastete MitarbeiterInnen, Mitarbeitende vorstellen können. Was wir manchmal, oder ich zumindest persönlich, ich weiß gar nicht, wie das so im Team der Klinik gehandhabt wird, ich persönlich empfehle gelegentlich DIGAs. Wir verordnen sie selten selber, weil wir erfreulicherweise so ein breites Spektrum an Angeboten haben. Frau Lauer hat es vorhin angedeutet, wir haben bei uns zur Klinik gehörend auch zwei Aus- und Weiterbildungsinstitute für psychologische PsychotherapeutInnen mit insgesamt 200 Menschen, die dort die Weiterbildung machen. Das heißt, wir haben einen sehr großen Pool an jungen psychologischen KollegInnen, die dann psychotherapeutisch auch tätig werden können. Das heißt, diese Versorgungsengpässe, die haben wir nicht in der Form, wie sie andere Kliniken erleben. Deswegen empfehlen wir die DIGAs jetzt eher selten. Ich halte die aber für, also ich sehe da ein großes Potenzial drin. Ich sehe ein bisschen noch Nachholbedarf in Studien, weil die Studien sind, die Dicke der Evidenz ist nicht so riesig.
Sind Herstellerstudien,
in eine Richtung, oder? Ja. Ist Ihre Erfahrung ähnlich?
Ich glaube auch, also es sind halt Studien von Herstellern, sind halt Zulassungsstudien, ne? Also ja. Da sind noch nicht so die Real-World-Evidence, ist natürlich etwas, was uns natürlich alle interessiert, ne? Also wie sehr kann so eine Form der Versorgung oder auch Blended Care eben da sehr wirksam sein, auch für Betroffene und auch nach hinten raus im Gesundheitswesen. Aber genau, ich glaube, da haben wir noch viel Zeit und viel Luft nach oben, was da an Ergebnissen auch aus wissenschaftlichen Auswertungen oder auch an Arbeiten, überhaupt Studienarbeiten, auf uns warten wird. Ja. Ja. Super. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in Ihren Fachbereich. Ich freue mich, dass das so geklappt hat. Wenn Sie noch abschließend, dürfen Sie sich was wünschen für Ihren Fachbereich, wenn wir uns in ein paar Jahren mal wieder sprechen sollten, was dann passiert werden sein sollte. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit und erstmal alles Gute.
Ja, vielen Dank. Wenn ich schon die Wunschfee frei habe, dann wünsche ich mir natürlich tatsächlich genau das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich mehr akutstationäre Behandlungsplätze für Essstörungspatientinnen, gerade in dem Bereich des, ich sag mal, kritischeren Untergewichts. Und wenn wir mehr Behandlungsplätze hätten, bin ich überzeugt, dann würden auch weniger Patientinnen in diesen kritischen Bereich kommen, weil die langen Wartezeiten, die wir im Moment haben, da tatsächlich gefährdend sind, und da wünsche ich mir einfach einen Kapazitätenausbau. Das würde ich mich freuen.
Also dem kann ich mich nur anschließen, und ich würde mir wünschen, dass an möglichst vielen Standorten und auch bei uns langfristig so eine gute Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Psychosomatik gibt, weil wir in diesem Bereich der Psychfächer gemeinsam viel besser vorankommen als einsam. Wir haben es ja ein Stückchen jetzt im Gespräch vorgemacht. Ja? Also Sie als Psychiater haben uns zu dem Fachgebiet der psychosomatischen Medizin befragt. Und von daher auch Ihnen, Herr Kurz, als ganz herzlichen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Hat uns Spaß gemacht, kann man für uns beide sagen, oder?
Unbedingt. Ja? Vielen Dank.
Vielen Dank. Also in Essenz, früher behandeln, um Schlimmeres zu verhindern, und einfach mal mehr gemeinsam behandeln. Vielen Dank an Sie beide nochmal.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.